Ich glaube, wirklich einfaches Bauen hinzubekommen, heißt wirklich sehr komplexe Themen gut zu verstehen. Um wirklich zu sagen, ich möchte hier Ressourcen reduzieren, muss ich wirklich mich gut auskennen in Bauphysik, in Baustoffen, in Bauteilen. Und das ist für uns als Architekten sehr komplex. Und um etwas einfach zu schaffen, bedeutet es, dass wir auch diese Komplexität annehmen und sagen, oh ja, aber das ist jetzt schon extra Arbeit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simplicity – Einfach bauen. In der mittlerweile dritten Staffel beleuchten wir die Komplexität unserer Baukultur und suchen im Gespräch mit unseren Gästen nach Lösungen und guten Beispielen zur Vereinfachung des Bauens. Ich bin Rebecca Pottgüter, Head of Communications bei HPP Architekten, und unterstützt wird der Podcast von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller. Heute haben wir das Architekturbüro Alex S.Y. zu Gast. Ist gar nicht so leicht für mich auszusprechen, aber ich werde besser in der Folge sicherlich. Das sich intensiv mit nachhaltigem und kreislaufgerechtem Bauen sowie dem Prinzip der Suffizienz auseinandersetzt. Ich sitze in der Berliner Büroräumlichkeit neben Kim Leroux und Wibke Arius. Eine große Freude und Bereicherung, mit euch sprechen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Hallo.
Danke dir.
Erst einmal zu euch würde ich sagen, wer ist denn eigentlich Alex S.Y. und wer steckt dahinter und warum der Name?
Dann starte ich mal. Wer steckt hinter Alex S.Y.? So viele Menschen stecken dahinter. Wiebke und ich, die hier sitzen, Margit Sichrowski, mit der ich das zusammen gegründet habe im Januar 2015. Wir sind gerade 10 geworden. Und unser ganzes Team, was unglaublich viel und sehr inspiriert an all unseren unterschiedlichen Projekten arbeitet. Also es ist wirklich, macht Spaß, im Team zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist uns irgendwie wichtig.
Ja, schön. Wiebke, du bist dann etwas später dazu gekommen, richtig?
Genau, ich bin letztes Jahr dazu gekommen. Ich habe vorher 22 Jahre angestellt gearbeitet in verschiedenen Büros und auch in Projektleitungs- und Büroleitungspositionen. Und wir kannten uns vorher schon und es hat sich eben so ergeben, dass wir skalieren konnten. Und deswegen bin ich hier.
Schön. Tolles Team. Ich sehe auch ganz viele Frauen hier im Büro. Also es ist richtig schön. Wir haben den direkten Blick durch eine große Glaswand ins Büro. Sehr schön hier im 5. Obergeschoss.
Siehst du die Männer gar nicht?
Doch, es gibt Männer. Aber es gibt mehr Frauen. Was ist euer Selbstverständnis als Architektin? Lässt sich das beschreiben?
Für mich Selbstverständnis ist das, Architekten sind für mich grundsätzlich oder sollten sein Generalistinnen. Also, dass man wirklich immer ganzheitlich denkt, vom Entwerfen bis zum Bauen, und auch aus meiner Perspektive wirklich nur gut entwerfen kann, wenn man wirklich weiß, wie gebaut wird. Und so achten wir eigentlich auch bei unseren Mitarbeitern, dass sie auch irgendwie alle Leistungsphasen mitbekommen, wirklich einen Einblick bekommen, vor allem wenn man so einfach, aber so komplexe, zirkuläre Projekte umsetzt, muss man umso mehr verstehen, was für ein Baustoff, welche packt man wie zusammen. Und es wird deshalb Generalisten und wirklich alles zusammenfassend gut betrachten zu können.
Und ich glaube, dann gehört eben diese Komponente noch dazu, dass wir das Privileg haben, in einem freien Beruf zu arbeiten, der es uns eben ermöglicht, dass wir, abgesehen von der Verpflichtung, die wir unseren Auftraggebenden gegenüber haben, auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber haben, ne? Und die Entwicklung der Gesellschaft vorantreiben wollen. Und in unserem Fall geht es eben über dieses Thema des zirkulären Bauens, wo wir versuchen, wirklich auch neue Prozesse sichtbar zu machen und anzuschieben. Und das ist von so einer Absichtserklärung, die es im Moment ganz viel gibt in unserer Branche, aber zu einer wirklichen Praxis hier geworden im Büro, schon bevor ich kam. Und das ist eigentlich die Basis für Veränderungen für uns hier, ne? Dass wir wirklich merken, dass wir mit unseren Projekten Prozesse voranschieben, nicht nur in unserer Branche, sondern auch bei Auftraggebenden.
Mhm. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, das sind zwei ganz, ganz wichtige Themen. Ihr betont die Bedeutung vom nachhaltigen und kreislaufgerechten Bauen. Was bedeutet das denn konkret für eure Projekte und wie setzt ihr das auch in Prinzipien um im Bauen?
Können wir vielleicht ganz von Beginn an sagen, dass wir eigentlich schon in der Grundlagenermittlung sozusagen darüber nachdenken, wie diese Baustelle aussieht, weil wir eigentlich als erstes mit den Auftraggebenden über diese Prozesse des zirkulären Bauens sprechen und auch darauf aufmerksam machen, was an Veränderungen oder an Prozessen bei Ihnen wahrscheinlich wichtig ist, auch wenn wir die dann alle nicht im Detail gut kennen, wissen wir zumindest, welche Themen das tangiert. Also wir sind da sehr früh dabei, darüber zu sprechen, dass Material gelagert werden muss, dass wir darüber nachdenken, wie so eine Baustelleneinrichtung oder Bauhütte aussieht. Und da eigentlich schon für uns sich so Rahmenbedingungen festigen, die was mit der Baustelle zu tun haben und dann eigentlich im Vorentwurf auch schon sehr viel über Material nachdenken.
Genau, würde ich jetzt auch sagen. Also es startet von ganz, ganz Anfang an, manchmal sogar vorher, wie beim Impact Hub, wo wir mit den Bauherren schon ein Objekt gesucht haben, was sich dafür zu eignet, Bestand zu erhalten, wo wir gesagt haben, wir wollen Materialien wiederverwenden. Also schon Phase 0 und das zieht sich dann über alle Phasen durch. Und ja, hast du auch alles schon gesagt. Also wir haben einfach neue Prozesse etabliert. Also so, wie sagt man immer so, Arbeiten, Dienst nach Vorschrift gibt es bei uns grundsätzlich nicht. Es ist alles ein Reallabor grundsätzlich. Also wir haben zwar etablierte Prozesse und versuchen die sehr digital und professionell umzusetzen. Nichtsdestotrotz sind wir Pioniere in dem, was wir tun. Und man kann nicht sagen, so macht man das jetzt.
Ja.
Sondern bei jedem Projekt gibt es andere Ansätze, die wir dann ausprobieren. Wir haben zwei Pilotprojekte, die gerade parallel gestartet sind. Und auch da haben wir zwei leicht andere Ansätze. Es wird ähnliche Resultate geben. Es wird ganz anders aussehen auch. Aber trotzdem vom Prozess her merken wir dann, das hat gut funktioniert. Das würden wir nächstes Mal vielleicht etwas weniger machen. Dafür das etwas genauer. Also es ist... uns macht das aber auch Spaß, einfach so strategisch über diese Prozesse nachzudenken und so.
Da gehört ja aber dann auch immer so ein bisschen die Bauherrenseite dazu. Man braucht schon den richtigen Partner, der das diesen Weg mitgeht. Ne?
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass die Auftraggebenden sich auch entwickeln in diesem Prozess. Ne? Und bei manchen geht eben die Entwicklung dazu, dass sie starten mit einem relativ relativ vagen Idee davon, was das bedeutet, wenn wir ihnen sagen, wir machen aber zirkuläres Bauen, ist euch das klar? Und die sagen dann erstmal, ja, wir wollen auch nachhaltig sein. Und dann entwickelt sich vielleicht eine große Leidenschaft, gerade für dieses Thema Wiederverwendung von Bauteilen, weil man dann eben merkt, es geht doch schon viel mehr, als viele sich denken. Es gibt ja viele Bedenken, die darum kreisen und die können wir zum Teil auch entkräften. Bei anderen ist es aber natürlich so, dass wir auch mal feststellen an der einen oder anderen Stelle, wie sieht das jetzt aus mit dem Erhalt von einem Bestand, der vielleicht in Teilen schon marode ist und wie weit können wir den wirklich wiederverwenden. Und da sind wir nie dogmatisch, sondern wir versuchen eigentlich immer bei jedem Projekt das auch aus unserer Sicht sinnvolle dann zu tun. Und das ist natürlich auch ein bisschen so ein Teil von der Idee zu skalieren, auch größere Projekte zu machen, dass wir manchmal auch schauen, dass wir das so streamlinen, dieses Thema zirkuläres Bauen, dass wir das auch über Ausschreibungsoptionen, Unternehmeroptionen einbetten. Ne? Also da gibt es durchaus eine Range, würde ich sagen.
Was bedeutet denn für euch, weil wir ja beim Thema sind, einfaches Bauen? Wenn ihr das ist natürlich ein sehr komplexes Thema.
Dass diese Frage kommt. Und beim einfachen Bauen heißt es sehr viel mitdenken und fast sehr viel Komplexität mit annehmen, weil ich glaube, wirklich einfaches Bauen hinzubekommen heißt wirklich sehr komplexe Themen gut zu verstehen. Um wirklich zu sagen, ich möchte hier Ressourcen reduzieren, muss ich wirklich mich gut auskennen in Bauphysik, in Baustoffen, in Bauteilen. Und das ist für uns als Architekten sehr komplex. Und um etwas einfach zu schaffen, bedeutet es, dass wir auch diese Komplexität annehmen und sagen, oh ja, aber das ist jetzt schon extra Arbeit. Ja und nein, vielleicht ist es Arbeit, die wir schon lange hätten machen müssen sollen und die lange nicht gemacht wurde. Und wir sehen das als ein absolutes Muss und finden es wirklich schön, dass es fast schon wie Architekten früher gearbeitet haben, wo man ganz genau die Backsteine abgezählt hat, wie Al-Wazizah, so, wo man sich genau das angeguckt hat. Irgendwo ist das verloren gegangen, so, dass man sagt, okay, so bauen wir. Und da jetzt wieder zurückzugehen, zu sagen, okay, wo setze ich diesen Baustoff richtig ein und wie setze ich den einfach ein? Und das ist gerade wirklich wieder schön. Also Liebe zum Beruf und da wirklich zu sehen, okay, das ist wirklich wichtig und nicht nur, wie sieht diese Außenhülle aus, sondern dass das Ganze stimmig ist.
Und das Genau, hat ja dann auch wieder viel mit Kreislauffähigkeit zu tun. Ne? Wenn man eben bewusst mit der Konstruktion, mit den Materialien, mit allem umgeht, dann ist es eben tendenziell auch wieder kreislauffähig und neu zu verwenden.
Und genau so bauen wir halt auch diese Prozesse auf, dass wir dieses Gebäude auch in unterschiedliche Layer packen. Also dieses Shearing Layers Modell von Brandon, jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen, aber egal. Also von Hülle zu Konstruktion, zu Innenleben, TGA, also diese unterschiedlichen Schichten sich angucken, was ist wie langlebig oder was ist wie flexibel, wie sind diese Wartungszyklen, was muss wirklich sehr rückbaubar sein, was kann vielleicht weniger rückbaubar sein, was für eine Funktion hat das Gebäude und nicht eins dieser Elemente auslassen. Also man muss wirklich alles betrachten, um ein gutes Gebäude hinzubekommen.
Wir können es vielleicht an einem Beispiel auch mal erläutern. Die Jugendfreizeitstätte, die wir gerade planen, eines unserer Pilotprojekte, wird ein Projekt sein, was wir in Reuse-Stahl bauen. Das bedeutet, wir haben eine Stützenkonstruktion und Hauptträger, die aus Stahl sind, während die Nebenkonstruktion noch in Varianten gedacht wird im Moment. Und wir an der Stelle wirklich überlegen, wie kann diese Konstruktion da erstmal stehen als der erste Layer, damit die maximale Nachnutzbarkeit auch möglich ist. Das heißt, wir nutzen auch nicht die Wände zur Aussteifung, sondern wir haben dann eben Stahlkonstruktionen, die das erstmal aussteifen, dieses Gebilde. Wir können uns das also jetzt schon so vorstellen als eine Art Konstruktionsruine sozusagen, ja, in einer gewissen Weise. Und es steht erstmal diese Stahlkonstruktion nackt da, die in sich hält. Und dann werden die Wände hinzugefügt, in dem Fall eben auch aus Reuse-Material, an einigen Stellen aus Reuse-Backstein, an anderen Stellen aus Leichtbauwänden, die aus Hanf und Lehm bestehen. Und an der Stelle weiß man dann, wenn man dieses Gebäude mal ganz anders nutzen will und man möchte das vielleicht mal als gesamte große Fläche, als Veranstaltungspavillon haben, ist das absolut möglich. Man könnte sozusagen die Wände zurückbauen, man hat diese Stützenkonstruktion da stehen, dann kann man die wie auch immer möglicherweise stärker öffnen. Und im Moment ist eben diese Konstruktion eine Jugendfreizeitstätte und irgendwann ist sie vielleicht mal was ganz anderes oder wird auseinandergeschraubt. Das sind so die Themen, die wir da gerade auch spannend finden, ne? Uns vorzustellen, dieses Gebäude, was da steht, in diesen unterschiedlichen Schichten, wie setzen wir das zusammen und nehmen es auch wieder auseinander im Kopf sozusagen, damit wir es qualifizieren für viele Generationen.
Ja, ja, das ist dann eben ganz neues Denken oder aber auch eine neue Architektursprache, ne, im Prinzip. Also genau, dieses Gebäude spricht das ja auch, dass das Material eben als Material zu sehen ist, was weiter genutzt werden kann. Es gibt auch, ich habe gestern mit dem Geschäftsführer von KS Original gesprochen, über ein Beispiel von euch in Kelheim, sein Finanzamt, glaube ich. Ne?
Genau, richtig.
Da ist es ja so, dass ihr tatsächlich auch die Steine benutzt aus dem Bestand und direkt wieder in das Projekt integriert, die Bausubstanz im Prinzip, richtig?
Genau, also das ist das Parallelpilotprojekt zu der Jugendfreizeitstätte, dass die Untersuchung so, es ist ein bestehendes Finanzamtgebäudeteil, was aufgestockt werden sollte, aber wir sollten jetzt untersuchen, was ist, wenn man es abbricht und neu baut oder wenn man es bestehen lässt und aufstockt. Es gibt auch noch so Bodengutachten, Schwierigkeiten. Deshalb ist dieser Abriss, muss man den auch in Betracht ziehen. Und arbeiten da mit der TU München zusammen und lassen das genau ökobilanzieren und werden jetzt wirklich gucken, was ist an der Stelle wirklich die nachhaltigste Variante. Und auch in beiden Varianten werden wir Material wiederverwenden. Und deshalb habe ich dieses tolle Gespräche auch mit KS Original gehabt, um wirklich rauszufinden, wie ist es denn jetzt, wenn wir eine Wand abbrechen? Wie viel Material kann ich daraus wirklich wiederverwenden? Und das ist wirklich, da sieht man, dass Kalksandstein super ist. Wir haben leider auch noch ein paar Hochlochziegel, die sind dann weniger wiederverwendbar. Also das ist dann immer so diese Abwägung. Und wie viel Prozent davon kann ich wiederverwenden? Und dann haben wir das digitalisiert und aufgenommen. Und man sieht, wenn man den Bestand abreißen würde, kann man irgendwie von denen Kalksandstein 80% wiederverwenden oder wenn wir es selbst fürs Aufstocken, müssen wir einen Teil abreißen und verwenden auch da das Material 80% davon wieder von diesem Kalksandstein und das genau aufzuzeigen, das auch als digitalen Zwilling zu haben, ist sehr spannend und dann halt wirklich zu untersuchen, deshalb meine ich, unser Job geht noch ein bisschen weiter, zu gucken, wie funktioniert das Material auch im Abbruch, also wie gut kann man den Mörtel abmachen oder was für ein Mörtel ist das überhaupt? Mehr sandhaltig oder nicht? Und das ist auch spannend, wie viel Wissen man sich so aneignet.
Super spannend, ja. Aber bestimmt auch kräftezehrend oder vielleicht.
Ja, aber was vielleicht da noch spannend ist, dass es gibt einen hohen Austausch, den es vielleicht so nicht gab. Also, dass man mit Herstellern, Handwerkern, Fachplanern, Bauherren viel mehr zusammenarbeitet. Also wirklich zusammenarbeitet. Man fragt, wie funktioniert das bei euch? Wir machen das so. Okay, wie können wir uns eigentlich annähern? Weil, wenn jetzt nicht alle unsere Businesspläne über den Haufen werfen, aber wo trifft man sich vielleicht? Und da merke ich jedes Jahr, wo wir das mehr machen, eine noch größere Zugänglichkeit zu dem Thema eigentlich. Das ist ganz spannend zu sehen.
Ja, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die ist ja absolute Grundlage für all diese Pioniersprojekte. Ne? Man geht neue Wege, aber die kann man nicht alleine gehen. Wenn die Industrie nicht mitzieht, dann kann der Architekt auch nicht so ein schönes Projekt planen und so weiter.
Genau. Also genau. So von unserer Architektin auch nicht. Was ich dabei noch wichtig finde zu sagen, ist, es gibt eben bei uns auf der einen Seite diese Pilotprojekte, wo wir auch andere Zeitschienen haben und auch eine andere Intensität, wo für uns aber wahnsinnig informative Themen sich bündeln. Und diese Themen können wir natürlich in den Projekten, die bei uns eher so ein Fast-Track sind oder eben auch Projekte, die nicht mit dieser Intensität neue Thesen aufstellen, sondern eben die erarbeiteten Thesen dann verwenden, aber auch mit zirkulären Aspekten können wir das super einsetzen. Ne? Also es gibt ja irgendwie zum Beispiel jetzt in dem Kehlein-Projekt auch dieses ganz spannende Thema, wie wird denn eigentlich Reuse und Bestand dann richtig in der Ökobilanzierung dargestellt? Ist ja auch ein Thema, was wir noch gar nicht richtig erfasst haben eigentlich alle. Und das
oder entschieden
auch,
haben, wie man darüber denkt. Ja.
Und das sind ja Stellschrauben jetzt, um auch überhaupt die Themen auch förderfähig zu machen oder ne, anders zu berücksichtigen, weil für die Business Cases nach diesen ganzen ESG-Themen habe ich bislang verstanden, dass Bestand eben deswegen so eine Sonderkategorie ist, dass wir da eigentlich gar nicht das volle Potenzial spielen können, ne, für Finanzierung. Und da, finde ich, liegt noch ganz viel Raum drin, dass man darüber eigentlich diese Bauwende-Themen berücksichtigt, aber sozusagen nicht in der dogmatischen Lehre, sondern in einer wirklich konstruktiven Praxis.
Mhm. Ja. Wie ist denn dann das Thema der rechtlichen Rahmenbedingungen? Also stelle ich mir unglaublich schwierig auch vor. Gibt es dann für solche neuartigen Herangehensweise Zulassungen oder ist das ein Thema? Wie geht man damit um?
Wir haben so viele Workshops zum Thema Vergabe, Gewährleistung. Also so, da haben noch immer wieder die gleichen Anwälte auf diesen Veranstaltungen für wirklich unterschiedlich. Also ich glaube, bei 3 Projekten immer der gleiche Anwaltskanzlei dabei. Also es ist irgendwie der Kreis ist klein und man kennt sich und man tastet sich gerade dem, nähert sich dem Ganzen. Also ich glaube, es kommt wieder darauf zurück, eine gute Zusammenarbeit und wann braucht man welche Art von Gewährleistung? Also so, und wie geht man damit um? Und ich glaube, da bedarf es gerade einfach ein Umdenken, weil das war immer unsere Sicherheitsmodus. Wir haben Gewährleistung für alles, dann ist der Hersteller dran, wenn was nicht klappt, oder der Handwerker, so, dann sind alle raus, so. In Realität ist es dann auch nicht so, dass meistens muss man da auch noch mal genauer hingucken und dann wirklich zu verstehen, was ist dieses Gewährleistungsthema. Aber wir setzen uns viel damit auseinander, überlegen, wie kriegt man Zulassung vielleicht für bestimmte Mal Rezertifizierung. Das war auch das große Gespräch so bei Kalksandstein. Inwiefern ist das notwendig? Trotzdem, wie schafft man da eine gute Zusammenarbeit, wenn wir Kalksteine wiederverwenden? Also und da suchen wir auch gerade die Lücke zu schließen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht ungewöhnlich, zum Beispiel in Denkmalpflege, dass man alte Backsteine wiederverwendet. Also es gibt auch so Use Case, wo man sagen kann, also das wurde schon mal gemacht, können wir das nochmal machen? Dann müssen wir sehr eng mit unseren Planern zusammenarbeiten. Also wir wollen jetzt auch, also außer dass wir Reuse Stahl haben, wollen wir auch Reuse Stahlbeton decken, also wirklich Stahlbeton decken ausschneiden und wieder einbauen. Und da sind dann natürlich Statiker und Statikprüfer sehr wichtig und kriegt man einen Fast Track für Zulassung im Einzelfall. Das sind so Gespräche, die wir gerade führen, um zu gucken, wie man sowas vereinfachen kann und vielleicht mehr möglich machen kann für andere auch.
Und dann gibt es aber eben auch Fälle, wo es weniger kompliziert ist, ne? Wo wir irgendwie wissen, wir setzen die Natursteinfensterbänke ein für einen Bodenbelag, wo eigentlich eine faktische Prüfung für uns ausreicht und auch für ein Unternehmen, das gar kein großes Thema ist, zu sagen, wir haben hier Natursteinbauseits, bitte baut den ein. Das ist jetzt auch für eine Handwerksfirma keine so ungewöhnliche Sache. Und da sind auch diese Gewährleistungsthemen nicht so das Thema. Ne? Also es gibt ja immer Fälle, die eigentlich von diesen ganzen Verwendbarkeitsnachweisen auch so ein bisschen ausgenommen sind, weil die einfach einfachere Bauteile sind und nicht die Schutzziele erfüllen müssen.
Genau, wir haben die einfach unterteilt quasi in hohe Anforderungen, manchmal mittlere Anforderungen und niedrige Anforderungen. Und das hat mit diesen Sicherheits- und Schutzzielen zu tun. Also es ist statisch, Brandschutz, schallschutzmäßig relevant. Dann hat es höhere Prüfkategorien. Wenn es vielleicht einfach eine Innenwand ist, die kaum Anforderungen hat, dann braucht man auch weniger Gewährleistung für das Material und so Themen. Mhm. Und das versuchen wir auch gut zu dokumentieren. Deshalb haben wir auch intern unsere Materialpässe, die wir selber machen mit unserem Programm, damit wir wirklich alle Geschichten von allen Materialien immer gut mit aufnehmen. Mhm. Auch mit niedrigen Anforderungen, sondern dass man immer weiß, wo kommt es her, wo wird es eingebaut, was für eine Qualität hat es.
Lasst uns mal von den rechtlichen Rahmenbedingungen hüpfen in Bezug auf Material, auf die Baukultur und die Sprache, die ja dahinter steckt, in dieser Art und Weise, wie ihr baut, wie ihr plant. Ich bin auf die beiden Begriffe gestoßen, Materialgeschichten und Erinnerungswerte auf eurer Website. Finde ich wunderschön. Wollt ihr dazu was erzählen? Was sagen eure Halbwerke?
Ja, vielleicht so ein Beispiel eben wie mit diesen Natursteinfensterbänken ist eines, wo man weiß, das ist eine Schule gewesen aus den 50er Jahren von der Landeshauptstadt München, die dann an der Stelle eben Teile abgebaut werden. Und aus diesen Materialien fügt sich dann was Neues und man kommt sozusagen in dieses Foyer und kann darüber sprechen. Guck mal, das sind die Natursteinfensterbänke von der Schule, die nebenan stand. Also eine neue Nachbarschaft, die da entsteht, hat sozusagen so ein bisschen etwas, was mitgegeben wird aus der alten Nachbarschaft. Ne? Und so kann das genauso passieren, wenn man in einem bestimmten Kontext ein Gebäude rückbaut und aus diesem Material wieder was Neues baut. Oder wir hatten ein Beispiel von dem Wettbewerb in Dortmund, wo wir den zweiten Platz gemacht haben, wo wir die Natursteinfassade abgenommen haben, geschichtet haben zu einer Vormauerschale, sodass sie eben in vertikalen Elementen in der Fassade immer noch auftauchte und man sagen kann, guck mal, das ist der Naturstein, der hier schon mal war, in einer ganz neuen Form, in einer anderen Wertigkeit, in einer höheren Wertigkeit auch als Vormauerschale, sodass man eigentlich diese Geschichte über das Material erzählen kann. Und wir stellen eben fest, dass das was ist, was die Menschen eben schon berührt an der Stelle. Also, dass dieses Thema neu ist besser. Also, dass man eine Qualität dem Neuen beimisst. Ich glaube, dass das was ist, was sich gerade auch so ein bisschen shiftet, dass man versteht, Qualität kommt eigentlich viel auch aus den Materialien, die eine Geschichte mit sich tragen.
Und dem Handwerk, was dem zugearbeitet wird, sozusagen. Ja, ich glaube, was dieser neuen Ästhetik, was man da anmerken kann, ist, dass es die Architektur vielleicht einfacher ablesbar ist. Also es hat was Ähnliches vielleicht. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Transparenz durch diese Zusammenarbeit. Also wir versuchen auch immer Nutzer mit einzubinden, insofern es möglich ist. Dass ich glaube, viel früher, also viel vor ein paar Jahren noch, haben Architekten so in ihrem kleinen Kämmerle designt. Jetzt versuchen wir das wirklich mehr gemeinsam zu machen. Also so, dass ein höheres Verständnis davon ist. Oder wir prototypen unterschiedliche Bauteile. Dann sind die Handwerker, die Bauherren, die Nutzer mit dabei. Also dieses Verständnis von, wie wird etwas gebaut? Warum baut man so? Warum bauen wir überhaupt nachhaltig und nicht so wie vorher? Weil es einfach gesünder und besser für die Umwelt ist. Aber erstmal ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ah, warte mal, die Neubauten, in denen man so kennt, ja, die fühlen sich immer so dicht an. Ja, sind sie ja auch sozusagen. Es ist Rigips, du kannst das Fenster kaum aufmachen. Also so, warum wollen alle in einem Altbau bauen? Und ich glaube, wir können neu bauen mit auch alten Materialien und auch wirklich erklären, warum es sinnvoll ist, nachhaltige, ja, gesunde, gute Materialien einzubauen.
Hm. Und ich glaube, das erzeugt auch so eine Verbundenheit, ne, übers Bauen. Ich meine, die Baubranche ist ein riesiger Teil unserer Wirtschaft und da arbeiten eben alle möglichen sozialen Schichten auch in der Baubranche. Und ich glaube, dass dieses Momentum Baustelle eigentlich eins ist, was so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch darstellen kann, wie in so einem Reallabor.
Genau, also es ist auch, also weg von diesem Take, Make, Waste, ne, ist es dann natürlich hin zu diesem zirkulären Denken. Das heißt natürlich, man muss auch grundsätzlich über Bauen anders nachdenken. Viel hat man gehört sozusagen, es soll wartungsarm sein. Also ich soll ein Gebäude hinstellen, das soll jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre nie wieder angefasst werden und am besten auch danach nicht mehr.
Und nur abwaschbare
Oberflächen. Genau, 20 Jahre später weiß keiner mehr, wie, was da drunter steckt, weil man sieht auch keine Fuge mehr. Und wie soll man dieses Gebäude noch sanieren? Also so kann keiner mehr, also weil niemand es weiß. Und das erleben wir jetzt gerade ganz viel. Und wenn man so baut, dass man wirklich weiß, wie es aufgebaut ist, ja, vielleicht ist es etwas wartungsintensiver, aber vielleicht ist das auch positiv. Dann hält dieses Gebäude wahrscheinlich auch länger. Wir haben Gebäude, die sind über 300 Jahre alt und die müssen halt gewartet werden. Aber die Leute lieben auch diese Gebäude.
Ja, und dadurch entsteht natürlich dann, ne, durch diese Bindung entsteht eine Achtsamkeit und eine, ja, dann eben die längere Haltbarkeit auch. Und ich pflege es, ich gehe gut damit um. Ja. Das ist schon, glaube ich, was wir wieder zurückerlernen müssen. Ja. Und das in Teilen eben auch schon passiert. Und ich denke ja auch in dem Umgang mit Bestand, da steckt ja ein riesiger Entwurfstreiber drin, oder? Wie seht ihr das? Also ich meine, diese Projekte, die guckt man an und denkt sich, wow, cool, was für coole Dinge dahinter stecken. Und die sind ja manchmal viel charmanter als das, was im Neubau passiert. Ist das nicht so? Ist Bestand oder die Situation, mit der ich eben umgehen muss, in dem Moment nicht auch ein Momentum für extra mehr Innovation?
Absolut. Es ist ein Kontext, ne, in dem wir uns dann befinden. Und es ist ja nicht so, dass wir nur Bestandsgebäude haben. Also wir haben ja durchaus auch Neubauten, die wir mit Reuse machen. Aber an den Stellen, wo man mit dem Bestand umgeht, das ist natürlich das beste Szenario an der Stelle, ne? Also, dass man irgendwie sagt, man hat eigentlich schon mal einen Kontext, der da geschaffen ist. Und in diesem Kontext, wir machen gerade einen Wettbewerb, der in einer bestehenden 70er-Jahre-Struktur stattfindet und dem auch diese Qualitäten rauszukitzeln, ne, die diese Schulkonstruktion an der Stelle ist und zu verstehen, wie kann man eigentlich mit aktuellen Schulkonzepten diese 70er-Jahre-Struktur füllen. Und da gibt es ganz interessante Themen, dass eigentlich so diese Position von Treppenhäusern und von WC-Kernen, ne, wie kann man das auf die Weise deuten, wie wir jetzt eigentlich lernen wollen. Also ich finde auch, also ich habe ja auch ein Diplom damals bei Denkmalpflege gemacht vor vielen, vielen Jahren, weil ich das immer auch schon spannend fand. Also eigentlich den Bestand zu nehmen und zu sagen, wie erweitern wir, wie bauen wir um, sich diesen Zwängen zu stellen und nicht zu sagen, wir haben eine grüne Wiese, mal sehen, was da drauf passt, sondern es wird eigentlich da spannend, wo man sich reibt.
Genau, also wichtig dazu nur zu ergänzen ist, dass nicht jede Nutzung passt in jeden Bestand. Also so, ich glaube, wir hatten auch schon 1-2 Kunden, die dann unbedingt diese Nutzung da drin haben wollen und haben gesagt, das geht einfach in diesem Bestand nicht. Wir haben einfach nicht die Deckenhöhen. Es ist einfach nicht die Großzügigkeit, um diese Nutzung da reinzubringen. Und dann muss man so viel unterstützen, untermauern, dass es eigentlich, dann hätte man auch neu bauen können. Also von daher ist es immer so ein bisschen, da konnten wir dann Gott sei Dank noch von abraten, aber es ist immer so die Gratwanderung. Was passt wirklich in welchen Bestand rein und auch da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Richtig, ja. Und eben diese Prüfung voranzustellen. Mhm. Ne? Ja. Erstmal die Frage zu stellen, was und wie kann ich damit etwas machen? Und, und natürlich, es gibt sicherlich viele Gebäude in unserer gebauten Umwelt, die man nicht weiterverwenden kann, dann ist das so. Und dann muss man eben aber wieder den Kreislauf schließen und versuchen, ja, was kann ich jetzt mit den Materialien damit tun? Also es entsteht ja, wir haben schon darüber gesprochen, also eine neue Ästhetik, die auch, das würde mich jetzt interessieren, also aus meiner Sicht kommt die auch sehr gut an. Wie ist da eure Wahrnehmung? Haben wir in unserer Baubranche Raum für diese neue Ästhetik und auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine positive Haltung dem gegenüber?
Absolut. Ich würde aber sagen, im Moment sind es natürlich viele, die Überzeugungstäter sind. Es ist noch nicht im Mainstream angekommen, würde ich sagen. Also wir können uns, was unsere Auftragslage betrifft, im Moment nicht beschweren. Wir wünschen uns aber auch größere Projekte, ne? Dass man den Proof auch bringen kann, zu zeigen, wie können wir das in einem größeren Maßstab umsetzen. Und da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Mut, sich diesen Themen zu stellen. Oder zumindest ist der noch nicht so deutlich erkennbar. Also ich glaube, das könnte noch stärker in die Breite getragen werden. Dann würden sich natürlich auch all diese Prozesse beschleunigen.
Genau, also ich glaube auch die erste, die kommt auch gut an tatsächlich. Ich glaube, weil da so sehr viel Charakter mit bei ist. Also es ist vielleicht etwas bunter und lauter als der Neubau. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also ich glaube, es kann immer in beide Richtungen die Meinung gehen. Und je nachdem, was für Erfahrungen man hat oder in welchen Gebäuden man selber lebt, merkt man immer, dass es immer färbt, immer sozusagen die eigene Ästhetik. Aber ich glaube, je mehr da ist, kommt es schon gut an. Also das Impact hat zum Beispiel Leute, also die meisten Leute kommen, finden das toll. Es gibt immer so ein paar, die sagen so, es sieht ja nicht fertig aus. Also es kommt immer drauf an, wer dann da reinkommt und was man für eine Ästhetik erwartet. Aber doch, ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, was gut ankommen würde.
Ja.
Und tut auch schon.
Wie kommen wir dahin, dass Nachhaltigkeit wirklich zum Bestandteil exzellenten Designs wird?
Ich glaube, dass das schon der Fall ist, also in vielen Fällen. Also zumindest ist das, was ich im Moment wahrnehme, wenn ich mir auch Projekte angucke oder gerade jetzt auch, ich war selbst nicht in Venedig, aber die Berichte, die ich von der Biennale höre, dass es an der Stelle auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken ist. Auch diese Tiefe, die darin liegt, Projekte anzugucken und zu verstehen, auch im Hinblick Nachhaltigkeit. Also dass diese Dimension, die eben nicht unbedingt an der Oberfläche bleibt, sondern eher beim Nachdenken darüber, wie baue ich das Gebäude wieder auseinander oder aus welchen Materialien besteht das? Ich glaube, dass es bei vielen ist sie schon eingesickert und es braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, bis das im absoluten Mainstream ankommt. Aber ich glaube, diese Ästhetik entsteht bereits und ich glaube, irgendwann mal wird man auch, wenn man so ein Gebäude sieht, bei dem sich das eben nicht erklärt, da wird man auch ein gewisses Unbehagen spüren.
Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja. Und ich denke, es braucht eben einfach ganz konkrete, gute Beispiele. Ja. Und deswegen ist es ein Prozess, klar, aber es werden immer mehr Beispiele und tolle Projekte. Lasst uns mal in die Richtung Suffizienz gehen. Im Durchschnitt entfallen auf den Erdenbürger 11 Tonnen Materialentnahme im Jahr. 17.000 auf einen Deutschen. Ein global nachhaltiges Maß läge bei 8 Tonnen. Wir sind da also in einer absoluten Fehlstellung. Wir haben ein massives Problem. Ein nicht unwesentlicher Teil davon entfällt ja auf den Hochbau. Welche Strategien verfolgt ihr denn jetzt, abseits von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, also neben der Wiederverwendung in sich, um den Ressourcenverbrauch in euren Projekten zu minimieren?
Wir haben in der Regel keine Abhangdecken zum Beispiel. Also dieses ganze Thema unnötige Belege müssen wir irgendwie killen. Wir müssen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ein robustes öffentliches Gebäude machen, keine Eckschutzschienen einbauen als ein zusätzliches Bauteil, sondern die Wände so qualifizieren, dass die robust sind. Und eben an den Stellen, wo wir die Außenecken haben, setzen wir ein Reuse-Ziegel ein, damit dann die Lehmwand geschützt ist und dann eben abschließen kann stumpf. Also das sind so Themen, dass wir einfach über eine schlaue Baukonstruktion vermeiden, diese ganzen Produkte. Und das ist ja ein explodierender ein Markt, der explodiert ist in den letzten Dekaden, dass wir da so ein bisschen Abstand nehmen können und sagen können, in dem Moment, wo wir das konstruktiv lösen, brauchen wir diese ganzen Produkte, die aus diesen Gründen Langlebigkeit, scheinbare Langlebigkeit und Abwaschbarkeit und so weiter, dass wir das auch vermeiden können und sagen, wir brauchen das an der Stelle nicht, weil wir haben das richtige Material an der richtigen Stelle eingesetzt.
Genau, und dann natürlich, also so über Abfall auf der Baustelle denkt man viel nach, also selbst Bausteineinrichtung, dass man darüber nachdenkt, wie wird da Abfallmanagement gemanagt und wie kann man so wenig wie möglich produzieren, und dann ist natürlich Reuse, Baumaterial und natürliche Rohstoffe sinnvoll, oder dass man nicht zu viel Dämmung bestellt oder wenn man zu viel Dämmung bestellt hat, dass sie nicht weggeschmissen wird, sondern weiterverwendet wird. Das sind Themen, die wir in Betracht ziehen. Versuchen auch so weit zu gehen, dass man wirklich auch auf Verschnitt achtet. Also so, wenn man, also im Impact Hub haben wir die Innenwände so designt und konstruiert, dass wir so wenig Verschnitt wie möglich hatten. Also wirklich Materialgrößen, wie manageable sind die, also, und da dann einfach auch drauf achten.
Das ist also auch wieder was ihr dann von Anfang an und sehr früh im Projekt denkt.
Ja, es geht dann eben schon um das Raster, ne, mit dem man startet, oder die Fügung.
Ja. Genau, Fliesen, keine Fliesen, welche Fliesen, wie könnte man sie wieder verwenden? Also es gibt viele Themen, über die man nachdenkt und darauf achtet, dass es nicht so viel extra Material produziert wird, was dann doch nicht notwendig ist.
Ja, und dann auch so gefügt ist, dass wir es auch sortenrein trennen können, damit es dann eben am Ende wieder in die Wiederverwendung kommen kann. Also, dass wir nicht jetzt Material aus der Wiederverwendung einbauen, was man nie wieder auseinanderbekommt.
Ja. Wenn man jetzt so nachdenkt, wir haben 22 Millionen Gebäude in Deutschland. Wir haben ja ein riesiges Rohstofflager, in dem wir uns tagtäglich bewegen. Stichwort Urban Mining. Ist das Bewusstsein eurer Meinung nach da? Ist dieses Bewusstsein für die Substanz hier in der breiten?
Noch nicht. Da ist noch nicht da.
Also in unseren jeweiligen Pilotprojekten merken jetzt alle Planungsbeteiligte, wie viel Material zur Verfügung ist aus Abrissbaustellen. Also es ist wirklich, wir sagen immer diese Sachen, ja, aber wo findet man die? Nein, es wird sehr viel abgerissen und es ist sehr viel Material zur Verfügung. Das ist dann wirklich Business, also jetzt arbeiten wir so für die öffentliche Hand. Die haben ihre Bestände, die abgerissen werden müssen auch teilweise. Da gibt es diese Diskussion gar nicht und auf diese Materialien kann man gut zurückgreifen. Bei Privatunternehmern wird es natürlich etwas schwieriger. Wo kriegt man Material her? Wo kauft man das? Ist es dann Concular oder andere Urban Mining Hubs, wo man es macht? Also da ist es, glaube ich, noch etwas komplexer. Aber selbst da kommt es dann auch einfach aufs Netzwerk zurück. Also fürs Impact Hub war ja auch ein privater Bauherr. Da sind wir auf unser Netzwerk zurückgegangen und Projektentwickler gefragt, was reißt ihr gerade ab? Und haben da dann Materialien abgegriffen. Also man muss, glaube ich, einfach ein bisschen pfiffig sein und sich die Materialien holen. Aber es findet sich genug. Wir hatten noch kein Problem, nicht genug Material
zu finden. Wir kriegen halt inzwischen auch so viele so
Angebote.
Und Angebote. Ja. Ne? Wir haben hier gerade so und so viele Fenster, die in der falschen Farbe bestellt worden sind. Könnt ihr was? Also ich glaube, was das Bewusstsein, man kann sagen, das schlechte Gewissen wächst, glaube ich. So festzustellen, okay, wir haben hier einen Riesenstapel Stahl aus einer temporären Konstruktion. Jetzt müssen wir den wegschmeißen. 200 Tonnen, blöd. So, das da ist in Schrott zu geben. Ich meine, mit Metallen ist es ja immerhin so, die werden ja alle immer zu einem Schrottpreis immerhin abgegeben und dann eingeschmolzen. Aber trotzdem, glaube ich, schärft sich dieses Bewusstsein, dass das eigentlich so nicht mehr geht, ne? Dass das ein hochwertiges Material ist.
Also denken Sie sich NXSY.
Genau.
Dort immer
Material in den Beruf. Also ja, wir sind eben schon in der günstigen Lage sozusagen, dass wir zwischendurch immer gucken können, was haben wir denn hier, wo passt es denn? Also wir können so ein Büropuzzle zwischendurch machen.
Immer was.
Suchen wir nur die Lagerfläche.
Aber gut. Ja, schon interessant, finde ich, weil eigentlich ist ja dieses Umbauen, Anpassen, Wiederverwenden eigentlich älter als die Architektur selbst. Ja, oder also es ist eigentlich ein grundlegendes architektonisches Prinzip, wenn man ganz weit zurückguckt und dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert geriet das so ein bisschen in Vergessenheit. Und jetzt erlernen wir uns das wieder zurück. Also es ist eigentlich absurd, aber auch schön, dass der Prozess irgendwie doch stattfindet und diese Potenziale dann immer mehr wieder genutzt werden. Was sind denn so die Herausforderungen? Also welche begegnen euch bei der Umsetzung von einfachen und nachhaltigen Bauen? Was sind die größten Stellen, die euch immer wieder begegnen in Projekten?
Sind schon auch Haftungsthemen, muss man sagen, ne, mit denen sich erstmal alle konfrontieren müssen und klären müssen oder einen Modus finden müssen, damit umzugehen. Dann ist, glaube ich, ein großes Manko diese allgemeine Idee, dass man es so macht, wie man es immer schon gemacht hat. Ne? Und ich erlebe halt auch oft, dass wenn wir mit Leuten sprechen, die irgendwie selber wahnsinnig motiviert sind, dass man immer so ein bisschen irgendwann so ein Backlash von Bedenkenträgertum dann doch spürt.
Wie viel Arbeit ist das denn? Wie macht ihr das überhaupt? Genau, ja, auf jeden Fall.
Und dann so eine Verunsicherung entsteht und es ist, glaube ich, einfach ganz normal, wenn Innovation entsteht oder neue Prozesse entstehen, dass es dabei immer so ein bisschen in Stufen vorwärts geht. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie so üblich. Und dann kommt diese Frage, aber wo soll denn das Material herkommen? Wo man immer das Gefühl hat, Sicher sind noch nicht alle Geschäftsmodelllücken geschlossen, was das betrifft. Das will ich schon auch sagen. Aber Fakt ist, wir haben dieses Material. Ne? Also wir jetzt als Gesellschaft, würde ich sagen. Und es ist eigentlich irgendwie schon verwunderlich, dass da nicht mehr Energie reinfließt, das sozusagen zu professionalisieren auf allen Ebenen. Aber man merkt, dass sich Dinge tun. Also sowohl hier in Berlin mit dem Urban Mining Hub, was aufgezogen wird von der BIM, ist ein tolles Beispiel, wo Leute sich dem jetzt wirklich stellen, ne? Und sagen, wir brauchen hier eine Lagerung, weil das ist ja das Thema. Ne? Das muss ja irgendwie wie so eine Art Reuse-Baumarkt geben im Prinzip, wo das Material eben auch vorgehalten wird. Und wir wissen auch, dass auch andere Kommunen anfangen, diese Lager aufzubauen für Material. Und ich glaube, an der Stelle wird es auch echt ein spannender städtebaulicher Umstrukturierungsprozess. Weil wenn man das wirklich in Konsequenz denkt, dann bräuchten wir das jetzt eigentlich langsam, ne? Diese Lagerstätten, damit wir dann auch die Transportwege begrenzen und so. Also jetzt in dichteren Kommunen ist dieses Thema Lagerung auf jeden Fall eins. Was ich glaube, was uns noch in Zukunft auch beschäftigen wird, so ja, als Gesellschaft.
Das glaube ich auch. Was vielleicht auch noch ein Thema sind auf jeden Fall Handwerker und die richtigen Preise zu finden, weil nachhaltiges, zirkuläres Bauen, ja, rein theoretisch könnte es günstiger sein als konventionelles Bauen. Dadurch, dass es aber diese Haftungsthemen gibt, die Handwerker das vielleicht auch zum ersten Mal so machen, kommt häufig ein Angstzuschlag da rein. Also der Preis erhöht sich automatisch und das versuchen wir jetzt gerade auch wieder ein bisschen zu relativieren, dadurch, dass wir das nicht das erste Mal machen. Also wirklich zu gucken, wie viel Arbeitszeit benötigt man, um das Fenster aufzuarbeiten und wieder einzubauen. Vielleicht muss man es fast gar nicht aufarbeiten oder eine Backsteinwand zu säubern und wieder einzubauen. Also und da wirklich zu gucken, die Handwerker auch, also die fragen sich, warum macht ihr diesen Aufwand? Also dieses Bewusstsein, um dann, also so nach dem Impact haben die Handwerker dann gesagt, ja, stimmt, eigentlich zu Hause machen wir das ja auch so, ne? Die holen sich ja, haben ja auch wiederverwendende Baumaterialien sehr häufig, aber nicht auf so einen großen, nicht so in so einem großen Maßstab. Also ich glaube, da dieses Umdenken hinzubekommen. Und dann finde ich, wie gesagt, es gerade spannend, mit den unterschiedlichen Herstellern zu reden. Ob das jetzt Kalksandstein ist oder andere. Da wirklich zu sagen, wie geht man jetzt damit um? Okay, wir wollen jetzt eure Steine aus einem alten Projekt aus den 60ern wiederverwenden. Dann ist das ja eigentlich automatisch ein Gewinnverlust. Ich bestelle ja nicht neue Steine. Also wie geht man mit diesen Thematiken um? Trotzdem fände ich eine Rezertifizierung super. Heißt das, dass jetzt Kalksandstein original mir eine Rezertifizierung für Summe X pro Quadratmeter gibt? Also es gäbe so viele unterschiedliche Lösungsansätze, die man anbringen könnte auf vielen Ebenen. Und genau, da hoffen wir auf noch mehr Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Herstellern und Handwerkern.
Ich frage mich aber auch, ob die Hersteller nicht langsam auch so ihre Geschäftsmodelle in Teilen nicht umdenken im Sinne von Dienstleistungen. Also, dass man sagt, vielleicht ist man eben nicht mehr der Hersteller von dem Produkt, sondern derjenige, der das wieder aufarbeitet und rezertifiziert. Ich meine, das gibt es in Teilen schon, ne? Also, es gibt es ja irgendwie für Leuchten bereits und so weiter. Aber ich würde mich total freuen, wenn zum Beispiel die Stahlindustrie da richtig mitmachen würde, sagen würde, wir haben jetzt wahnsinnige Lagerhallen, wir nehmen all unseren Stahl immer wieder zurück, arbeiten den auf, geben den mit einem neuen Zertifikat. Und der ist von Anfang an
nicht runtergeschmolzen werden, genau, und wieder neu gepresst werden. Ja. Also es gibt bestimmte, vor allem früher haben wir noch viel besseren Stahl produziert teilweise. Von daher hält er eigentlich manchmal länger. Also so Sachen wären natürlich tatsächlich toll. Auch die Betonlobby, vielleicht können sie statt ihre Recycle-Beton weiter zu verfolgen, einfach direkte Wiederverwendung. Mhm.
Wo nehmt ihr denn euren Mut her, um all diese Experimente zu wagen, um sich von den Konventionen zu lösen?
Ach, wir wollen mal nicht, dass es langweilig wird, oder?
Das ist so. Ja, aber das ist wirklich so. Ich meine, irgendwie, wenn man so anfängt in dieser Architekturlaufbahn, dann, also mir ging es zumindest so, ich wollte erstmal überhaupt verstehen, wie das geht mit dem Bau, ne? Um das einmal zu kapieren, um irgendwie mal so ein Projekt von A bis Z zu machen und das dann auf der Baustelle zu sehen. Und wenn man das dann verstanden hat, wie das geht, und ich meine, klar, hat man mit jedem Projekt neue Herausforderungen, aber trotzdem merkt man ja irgendwann, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist. So. Und ich glaube, das macht halt voll Sinn, also die Praxiserfahrung einzusetzen für Projekte, die eben wirklich auch einen gesellschaftlichen Impact haben.
Ja, ich glaube, diesen Sinn in, warum sind wir Architekten? Also so das, warum ich das studiert habe oder als man studiert hat, wirklich so Baumaterialien, tolle Ästhetik. Und dann kommt man im Berufsleben an und denkt sich, ah, okay, jetzt Dienst nach Vorschrift, dann ein Wohnhaus nach dem nächsten. Und denkst du, okay, nee, dafür habe ich jetzt nicht Architektur studiert, sondern ich möchte etwas bauen, was nachhaltig ist, sinnvoll ist, was sich irgendwie in die Nachbarschaft integriert, also was wirklich ganzheitlich und für alle einen Mehrwert hat.
Ja.
Und deshalb traut man sich das Ganze, glaube ich.
Ja. Habt ihr denn Retrospektive auch schon mal zu viel Mut gehabt?
Was sollte da ein Feld sein? Also ich meine, was es schon gibt, ist, dass wir erstmal natürlich manchmal auch Auftraggebenden vorschlagen, wir versuchen jetzt erstmal an der Stelle, auch wenn es in der Konstruktion ausgereizter Flachbau ist, an der Stelle trotzdem zu erhalten und aufzustocken und dann feststellen, okay, das wird jetzt wirklich teuer mit Gründung, diese zwei Geschosse zu halten, dafür, dass wir dann aufstocken können. Wir müssen es doch nochmal anders angucken und vielleicht muss man es an der Stelle in Teilen rückbauen. Also sowas gibt es schon, aber da sind wir irgendwie dann auch, glaube ich, pragmatisch genug, dass wir irgendwie sehen, natürlich müssen wir uns auch mit den ökonomischen Themen der Auftraggebenden auseinandersetzen.
Es ist ja eine Kombi aus städtebaulich. Man muss eine besondere Stelle, man muss dort etwas höher bauen und es ist jetzt gerade nur zweigeschossig und es ist da schwierig, den Bestand zu halten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also der Mut lohnt sich und wenn man wirklich als Team diese Sachen gestaltet, dann sind alle einem sehr wohlgesonnen und wir versuchen wirklich über 4-8-Augen-Prinzip, also während wir unsere Sachen machen, das geht ja durch so viele Hände und jeder guckt nochmal drauf, dass man da dass es allen unterschiedlichen Leuten auffällt. Also so, ich glaube, so ein richtiges Fail hatten wir nicht.
Aber du wünschst dir eine Geschichte des Scheiterns und ich würde vielleicht wo man sagen könnte, woran wir manchmal scheitern oder wo wir vielleicht als zu mutig wahrgenommen werden, ist dann doch für vielleicht auch die Vorstellung des ein oder anderen Mitarbeitenden, der dann merkt, dass das einfach wirklich viel Arbeit ist. Also dass es nicht bedeutet, dass man eine interessante neue Komponente parallel dazulernt und auch noch mitmacht, sondern dass es auch wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Bauen ist. Und das,
es gibt keine einfachen Antworten und dass wir auch nicht immer alle Antworten haben.
Ja.
Also ich glaube, das ist sozusagen so, dass man die gemeinsam sucht. Also ich glaube, es ist so, also wir bringen nur bedingte Sicherheit mit.
Genau. Wir sind schon kompetente Menschen mit einer Eigeninitiative und diesem intrinsischen Wunsch, dieses zirkuläre Bauen auch wirklich zu durchdringen für sich und Antworten zu finden. Das brauchen wir und das kann man vielleicht sagen, dass wir das merken, dass das dann auch nicht bei allen so der Fall ist. Ne? Weil es ist vielleicht, ich glaube, bei manchen ist es auch im Studium jetzt bereits schon so Teil der Ausbildung, aber vielleicht auch eher auf einer etwas oberflächlichen Ebene so, die vielleicht noch nicht
bei
so...
Bei unserem Praktis gerade nicht sagen.
Nein, unsere Praktikanten sind natürlich toll. Also im Moment haben wir hier echt ein tolles Team, aber wir hatten eben auch schon immer mal Erfahrungen, wo wir gemerkt haben, okay, das wird so als ein Thema gesehen, was jetzt gerade im Trend ist, aber das ist es nicht. Ne? Es geht hier nicht um einen Trend oder um irgendwie einen interessanten Designansatz, sondern es geht irgendwie wirklich um eine intensive baukonstruktive Auseinandersetzung auch.
Und dann ist diese Komplexität manchmal etwas schwierig zu sehen, dass da sehr viele Elemente sind, die wir da gerade halten. Und wenn man neu einsteigt, ist es, glaube ich, nicht immer so, dass man den kompletten Überblick hat. Und das kann manchmal, glaube ich, etwas demotivierend sein für in unterschiedlichen Situationen.
Ja. Gibt es so Lessons learned aus eurer Sicht, die ihr jetzt an junge Architekten und Architektinnen weitergeben wollen würdet zur Erreichung eines kreislaufgerechten und suffizienten Projektziels?
Vielleicht so eine Mischung aus Mut und Demut ist ganz gut. Also so Demut vor unserem Beruf und vor der Komplexität, was das alles so bedeutet und dann aber auch den Mut, das trotzdem anzugehen und zu machen, wenn man dieses Ziel vor Augen hat. Aber man muss schon auch sagen...
Immer einen guten Fahrplan haben, weil ich glaube, ohne den, also das klingt, gute Terminpläne, gute Strategien, für wie man diese Phasen wuppt, weil ich glaube, und eigentlich muss man vom Ende her denken. Das ist essentiell.
Oder Prioritäten festlegen, ne?
Auch wenn man noch nicht weiß, wie das Ende ausgeht, das kann sich auch dreimal ändern, aber man muss immer vom Ende her ausdenken. Das ist komplex, aber wichtig.
Ja. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, um einfaches Bauen auf den Weg zu bringen, was wäre das?
Ich würde das BGB ändern und die anerkannten Regeln der Technik daraus nehmen.
Genau, Gewährleistung für Materialien ist nicht notwendig.
Ja.
Kleine Antwort.
Ja, gut.
Also ich als Kommunikatorin, wir haben jetzt über so viele schöne Aspekte gesprochen und ich bin ja auch der Meinung, unsere Gebäude erzählen Geschichten. Ja, das ist ja das, was irgendwie, was jetzt auch so ein bisschen rauskam, die Art und Weise, wie wir bauen, formt damit ja auch ein Narrativ, also auch für die nächsten Generationen. Und ich erinnere mich jetzt irgendwie so ein bisschen an ein Gespräch mit an Professor Schellnhuber auf dem Klimafestival vor 3 Jahren war es, glaube ich, schon, wo er sagte, dass wir es eigentlich jahrzehntelang nicht geschafft haben, Narrative zu entwickeln, die den Klimawandel, seine Folgen und auch den Bedarf an Nachhaltigkeit so transportieren, dass wir das auch wirklich verstehen, dass es greifbar wird. Und ich denke irgendwie bei all dem, was wir gerade besprochen haben, dass ja eigentlich das, was wir bauen, genau das schaffen kann, ne? Diese Geschichten zu erzählen, diese Verbindungen herzustellen. Und es wirklich, es ist greifbar. Wir leben alle in Architektur, auch die Nicht-Architekten, Architektinnen. Also da steckt ja ein wahnsinniges Potenzial. Und das, finde ich, ist auch wichtig zu sehen und zu bewerten eben. Es ist nicht immer ein Reduzieren, sondern es ist eigentlich ein absoluter Mehrwert, irgendwie so zu bauen und genau diese Aspekte
zu bewerten. Ja, deshalb sind auch Podcasts sehr wichtig, weil wir wirklich hoffen, dass mehr Leute verstehen, wie unser Beruf funktioniert. Mhm. Also, dass es nicht mehr diese Black Box ist, wir skribbeln irgendwas und es wird irgendwie gebaut, sondern wie arbeiten wir eigentlich, also einen Einblick dazu bekommen. Ich glaube, das ist essentiell, weil jeder wohnt ja auch in Architektur. Und wie kommt die eigentlich zustande und was für eine Arbeit geht da rein?
Und ich finde auch wichtig, dass Bauen nicht mehr so ist, es gibt den Bauzaun und irgendwann steht da ein Produkt und dann ist der Bauzaun wieder weg, sondern eben also einerseits das fertige Gebäude, einerseits erzählt das eine Geschichte, aber andererseits eben auch dieser Prozess, ne, das sichtbar zu machen und die Leute da mehr mitzunehmen. Und wenn ich war ja damals nicht dabei, als ihr das Impact Cup gemacht habt, aber wenn man diese Bilder sieht von dem Hanf-Workshop zum Beispiel, ne, wo man sieht, wie auch die Nutzenden da mit angepackt haben, also das sind, glaube ich, diese Themen, wo dann auch wieder eine wirkliche Identifikation auch mit unserer Gebäudesubstanz funktioniert und auch diese ganzen Themen mit Vandalismus und den ganzen Mängeln, die Mietende auch in ihren Gebäuden dann so feststellen und nicht wissen, wie man das Gebäude repariert, dass man das auch wieder zurückdrehen kann, diese Schraube. Also diese Art von Komfortschraube und die wir so im Neubau erlebt haben, die eben nicht zu Baukultur führt, wenn wir das jetzt betrachten. Ne? Also man hat eigentlich das Gefühl, theoretisch sind die Gebäude alle besser geworden. Ich wohne in einem, was 100 Jahre alt ist. So.
Ja.
Also.
Ja, genau. Ich auch. Genau, ja. Mehr Akzeptanz für Haarrisse und so, ne?
Ja. Ja, aber das ist eben das Schöne, ne? Ja. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mich unglaublich gefreut und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist und war, über diese Themen zu sprechen. Ja, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke.
Und an alle Hörer an der Stelle, genau, abonniert uns gerne und schreibt uns gerne Vorschläge und diskutiert mit uns dieses Thema, wenn ihr Lust habt.